Hey da draußen, wir sind schon kräftig am Lachen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem wunderbaren Kita-Helden-Video. Heute zu dem Thema, du bist falsch. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, was ist denn das für ein seltsames Thema? Ich fasse es ganz kurz zusammen. Jasmin und ich, wir werden heute für euch da draußen sprechen über dieses extrem heikle und schwierige Thema. Egal, was ich sage, es ist falsch. Egal, was ich mache, es ist falsch. Egal, wie ich es mache, es ist eine Grenzüberschreitung, es ist eine Kindeswohlgefährdung, es ist eine Beleidigung, es ist Adultismus, es hat nichts mehr mit Partizipation zu tun, ich bin übergriffig und, und. Bestimmt habt ihr gemerkt, in den letzten Jahren ist das Thema Adultismus, Partizipation, Gewaltfreiheit, Bedürfnisorientierung sehr groß geworden. Und das zu Recht. Das sind ganz wichtige Themen. Und es ist wichtig, dass wir uns dahingehend auch weiterentwickeln und dass wir uns auch natürlich kritisch damit auseinandersetzen. Einmal mit unserer Biografie, unseren eigenen Mustern, unserer Prägung, dem, was wir für richtig oder falsch halten, unsere Werte und. Darüber werden wir reden, wie schwierig es heutzutage ist, als Kita-Fachkraft überhaupt noch irgendwas richtig zu machen. Und vor allen Dingen auch das in Kombination, und jetzt ist es ja, jetzt wird es ja ganz spannend, in Kombination mit den aktuellen oder mit den schon seit Jahrzehnten vorherrschenden Arbeits- und Rahmenbedingungen. Wir sollen immer besser werden, immer moralischer, immer ethischer, immer werteorientierter, immer gewaltfreier, immer weniger von außen, immer mehr Partizipation, ne, mehr Beteiligung und. Und das bei einem Stellenschlüssel, der uns an den Rande des Wahnsinns treibt und vor allen Dingen an den Rande des Lebens. Also wir, das ist ja eher noch ein Überleben anstatt ein Leben. Es ist eine extrem schwierige Situation. Aber gut, jetzt kommen wir zu meiner Expertin Jasmin, die hier, die nicht nur Kita-Helden-Coach ist und die zu euch in eure Kita kommt und genau diese Themen auch mit euch aufmacht und da mal reingeht und reinguckt, was ist da drin und euch unterstützt, auch gerne langfristig in so einem Prozess. Und wir werden jetzt einfach ein bisschen miteinander reden. Wichtig für euch ist es, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wir sitzen jetzt nicht hier, weil wir jetzt die Masters sind und sagen so, ja, so wie wir es sehen, so wie wir es meinen, so ist es richtig, sondern dieses Video ist rein dafür da, dass wir uns einfach mal über das Thema, über diese vielen Themen, die ich angeschnitten habe, unterhalten. Es geht nicht um richtig und falsch per se, es geht nicht darum, ob etwas gut ist oder böse ist, sondern wir wollen einfach nur aufmachen. Okay, wir wollen hier niemanden unter Druck setzen, eher im Gegenteil, wir wollen Druck rausnehmen und wir wollen den Stress reduzieren und wir wollen niemanden bevormunden und es ist auch gar nicht unsere Idee, jetzt jemanden anzuklagen. Wir wollen einfach nur aufmachen und mit euch in den Austausch gehen, damit wir nicht auf Dauer ausbrennen, ausbluten, nicht uns permanent überfordern, permanent über Grenzen hinweggehen und dann seelisch oder auch körperlich krank werden. So, ich habe gelabert. Jetzt bist du mal. Hi, schön, dass du da bist.
Also es ist ja Wahnsinn, du kommst ja gar nicht zum Punkt hier.
Ja, ich kann auch weitermachen, wenn du möchtest.
Ja, ich weiß das schon.
Ich wollte jetzt an deine Tasse nehmen.
Ich merke das schon, das geht
nicht. Ich nehme meine.
So, ja. Perfekt. Genau, also das Thema, bin ich überhaupt richtig? Und da kam mir gerade, als du so deinen Monolog gehalten hast, dann ewig lang, die Frage, was ist denn eigentlich richtig und was ist nicht richtig? Was ist denn falsch?
Ich dachte, du sagst es mir jetzt.
Ach, ich soll es dir sagen. Ja. Naja, also ich war letztens erst in der Kita drinne und da hieß es dann wirklich so dieses Thema, egal was man im Gruppenalltag macht, irgendeine Grenze verletzt man doch immer.
Ja. Ja,
wenn man jetzt den Kindern sagt, ja, ihr dürft euch das jetzt aussuchen, dann überfordern wir aber die Kinder, die es vielleicht noch gar nicht begreifen können. Wenn ich jetzt zu einer Kollegin gehe und sage, hier, so sollte ich mit meiner Kollegin oder mit dem Kind nicht reden, dann bin ich ja grenzverletzend gegenüber meiner Kollegin. Wenn ich zur Leitung gehe und da etwas aufmache und sage, Mensch, der und der Prozess gefällt mir nicht, dann bin ich da wiederum nicht richtig, dann bin ich ja der Störenfried des Teams. Also irgendwie ist man nie richtig. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, man ist immer falsch.
Wir werden gleich mal ein paar Situationen so durchspielen, aber vielleicht schon mal die Vorabfrage. Wie lange kann ich das als Mensch aushalten, dass ich permanent den Eindruck habe, dass ich falsch bin? Obwohl ich versuche, immer alles richtig zu machen, bin ich auf der anderen Seite damit immer falsch.
Ja, das
wie lange kann ich das aushalten?
Das ist ja schon alleine die Einstellung ist ja eigentlich das, was falsch ist. Jeder Mensch, so wie er ist perfekt, so wie er ist. Man sollte immer an sich arbeiten können, man sollte in den Prozess gehen des an sich Arbeitens, aber wir sind halt in einer vielfältigen Gesellschaft und bei jedem einzelnen Pädagogen gibt es einen besonderen Schatz, den man wachrütteln, wachschaufeln muss, weshalb es ja Leitungen geben sollte, die das auch beherrschen. Und diese Leidensphase, das ist unterschiedlich je nach Mensch, ne? Also es gibt Menschen, die brechen schon nach einigen Wochen zusammen, die sind dann mit Burnout raus und können nicht mehr. Und es gibt welche, die können das jahrelang ertragen. Jahrelang dieses Gefühl, ich schaffe es nicht mehr, ich bin nicht richtig, ich kann nicht mehr, mein Team mag mich nicht, meine Leitung hasst mich, der Träger mag mich nicht, die Eltern gucken mich komisch an. Und dann ist man ja in so einer Empfindung drinne und dann ist ja auch dieser Blick darauf geschult. Und sobald dann anfängt, ein Geschwisterkind schon komisch zu schauen oder ein Kind schon komisch zu schauen, kommt man ja direkt in dieses Gefühl hinein, ich bin falsch.
Das hört sich an, als würdest du dann irgendwann vielleicht schon nach kurzer Zeit in einem Karussell sitzen.
Ja.
Das heißt, du drehst dich im Kreis und irgendwann siehst du nur noch die Welt auf die Art und Weise, wie sie dir mal begegnet ist.
Genau.
Und wenn da nichts Gutes kam, sondern eher so dieses so, wieso hast du nicht, wieso kannst du nicht, wieso bist du nicht, dann wird das dein Fokus werden. Ähnlich wie Vera Birkenbiel mal gesagt hat, wenn du dir ein Wohnmobil anschaffen willst, dann siehst du plötzlich überall auf den Straßen Wohnmobile.
Genau, so sieht's aus. Und das ist ja auch etwas, was uns geprägt hat, ne? Also Menschen, die in der Kindheit dahingehend geprägt worden sind, denen man über zum Beispiel Adultismus oder über dessen, dass man über die Bedürfnisse hinweggegangen ist, immer wieder signalisiert hat, du bist so, wie du bist, gar nicht in Ordnung, sondern du musst so sein, wie ich dich gerne hätte. Die werden sich ihr ganzes Leben daran erinnern und immer wieder jetzt als Pädagogen sagen, ich bin ja gar nicht so richtig. Ich muss ja so sein, wie andere mich gerne haben wollen.
Das kann natürlich die Prägung sein, da sind wir schon bei der Biografie. Aber gehen wir nochmal ein Stück weit zurück. Ja. Das ist ja total verrückt, Jasmin. Was ist denn das? Ich gehe als Kita-Fachkraft in eine Kita und da sagt mir als im ersten Schritt sagt jeder, Diversität und Vielfalt und Authentizität, sei echt, sei wie du bist, erblühe. Und dann fange ich an, echt zu sein und zu erblühen und dann ist es nicht richtig. Genau. Und dann kommt einer, der sagt mir, sei doch so. Und dann neige ich dazu, vielleicht so zu sein. Und dann kommt ein anderer im gleichen Team und der sagt, nein, sei anders als so, sei so und so. Und irgendwann stehe ich da und habe vielleicht 15 verschiedene So und So's und habe mich wahrscheinlich selber schon verloren, weil ich gar nicht mehr weiß bei den ganzen So und So's, wie ich denn eigentlich bin oder sein will. Einerseits hat man mir gesagt, wir nehmen dich, wie du bist. Und andererseits will mich niemand so, wie ich bin. Was können wir da tun? Was wären so, machen wir Babyschritte? Wären die ersten Babyschritte?
Also es ist ja ein sehr ambivalentes Spannungsfeld, wie du merkst. Ne? Einerseits, man möchte mich so haben, wie ich bin, und andererseits bin ich so, wie ich bin, aber gar nicht in Ordnung. Mhm. Der Problem, das große Problem, was ich sehe, ist ja die Rahmen, also der Rahmen des Ganzen, der Rahmen in der Kita.
Beschreib den konkret, was meinst du?
Also die Arbeitsbedingungen, nehmen wir mal die Arbeitsbedingungen. Wir haben also keine Zeit, wirklich reflektiert an die Biografiearbeit zu gehen. Wir haben keine Zeit, im Team Prozesse auszuarbeiten. Wir haben keine Zeit, wirklich im Team an der Konzeption zu arbeiten, uns Werte zu erarbeiten und zu schauen, was sind denn so Grundpfeile, an denen wir uns dann auch wirklich orientieren möchten. Und dann geht ja jeder mit seiner eigenen individuellen Persönlichkeit an diesen Grundpfeiler heran. Mhm. Und da zu gucken, dieses Aushalten können, dass andere anders sind, also dieses Anderssein, ne, die Ambiguitätstoleranz, wie es so schön heißt, zu sagen, der andere ist eben anders und das kann ich akzeptieren.
Aber ist das denn auch in Ordnung? Ich mache jetzt mal wilde Beispiele und lass uns mal gern mal drauf eingehen. So, wir haben da jetzt jemanden, der ist einfach, wie er ist. Ja. Und die Sache ist die, einerseits wollen wir ihm die Möglichkeit geben, hier zu sein, auch sich hier ausleben zu dürfen, auch seine Fähigkeiten, vielleicht auch seine Unfähigkeiten einzubringen und sie auch auszuhalten. Und gleichzeitig ist vielleicht seine Unfähigkeit auch eine große Inkompetenz. Wieso? Ich will das doch nicht aushalten. Auch die Kinder haben ja ein Recht darauf, dass sie eine gute Bildung, eine gute Erziehung, eine gute Entwicklung erfahren. Und wenn jemand etwas tut, was dem aber gegenspielt, also konträr ist zu dem Auftrag, den wir haben, dann kann ich ja nicht einfach sagen so, ja, wir lassen ihn so. Ähnlich wie diese, kennst du die Bastelerzieherinnen, ja, die den ganzen Tag im Prinzip nur basteln wollen. Und die basteln wunderschöne Dinge, die können auch mit Kindern ganz toll basteln. Es ist auch ein tolles Bastelklima in den Gruppen. Aber am Ende ist es halt nur Basteln. Und jetzt können wir ja nicht sagen, ja, du darfst bleiben, wie du bist. Denn hier sind alle, Diversität und Vielfalt, alle herzlich willkommen. Mit ihren Stärken und Schwächen. Ist das nicht nur ein dummer Spruch?
Da kommt es jetzt wieder darauf an. Da muss man auf den Einzelfall ja genau schauen. Nehmen wir jetzt wirklich mal die Bastelerzieherinnen. Ja, ist die Frage, haben die Kinder Möglichkeit, an anderen Erziehern oder Erzieherinnen oder pädagogische Fachkräfte, sagen wir mal so, sich weiterzuentwickeln? Also haben die Kinder die Möglichkeit, den Raum, wo diese Bastelerzieherinnen sitzen, zu verlassen und andere Eindrücke zu gewinnen und sich den Themen zu widmen, die sie wirklich interessieren? Zum Beispiel im offenen Konzept zu sagen, ich bin jetzt der kleine Tom Erik und ich möchte ganz gerne Sport machen, also kann ich in den Bewegungsraum gehen und dort ist dann halt eine Erzieherin, die Sport macht.
Also konzeptionell gäbe es hier Möglichkeiten, auch diese Kolleginnen nicht auszuhalten, das fände ich jetzt sehr negativ, sondern ihnen einen Raum zu geben, in dem sie wirken dürfen und können. Genau.
Okay. Und gleichzeitig ist es ja Aufgabe der Leitung, dann zu schauen, warum machen denn diese Erzieherinnen das? Warum beschäftigen sie sich mit dem, was sie besonders gut können? Und warum scheuen sie sich vielleicht, die Sachen anzugehen, die ihnen nicht so sehr liegen?
Hast du mal ein, zwei Beispiele, was das so sein könnte? Was sind das für Gründe, warum jemand zum Beispiel sagt, er möchte gerne in seinem Raum bleiben und dort am liebsten immer basteln? Und zwar auch am liebsten vielleicht von morgens bis abends.
Wenn ein Mensch im Basteln drin ist, ist das ja wie eine Art Meditation. Ne? Also die sind dann bei sich, die können dann die Form machen, die können das vielleicht aus Grund dessen, dass sie es immer und immer wiederholt haben, wunderbar mit den Kindern durchführen, kennen sämtliche Arbeitsschritte, können das eins zu eins, haben in der Ausbildung vielleicht sogar extra das noch gelernt, wie bringe ich deinem Kind bei, das richtig zu falten und ähnlichem und sind darauf spezialisiert. Und da, wo wir uns auskennen, das ist natürlich etwas, wo wir uns sehr wohl fühlen.
Kontrolle.
Genau, es ist Sicherheit. Kontrolle. Es ist Sicherheit, aber auch dieses Persönliche. Ne? Da sind wir wieder bei der eigenen Biografie. Ja. Der Bedürfnisbefriedigung des Erziehers, der Erzieherin, die das wirklich gerne macht.
Ein kontrollierter Raum.
Genau.
Und vielleicht auch, ich ergänze jetzt mal, Ergebnisse.
Genau, es ist Ergebnis.
Am Ende hast du ein Ergebnis, mit dem du sogar vielleicht bei den Eltern ein Lächeln erhaschst. Ja.
Da hast du das Lächeln, da hast du auch, Mensch, das hat jetzt die Katja ganz toll gemacht und war das hier wieder Erzieherin XY, die das wundervoll und hast du nicht gesehen. Und da gibt es natürlich darauf zu schauen, warum machen die Erzieherinnen, die Erzieher nichts anderes? Mhm. Und dann zu gucken, wie können wir das im Team gut kommunizieren? Also den dahin zu bringen, dass er sich was anderes auszuprobieren. Also zum Beispiel, diese Erzieherin, die jetzt gerne bastelt, die liest nicht gerne vor, weil sie es nicht schafft, mit der Stimmfarbe zu spielen und dem Küken eine andere Stimme zu geben wie dem Warzenschwein, weil sie es vielleicht nicht schafft, den Text richtig vorzulesen, wenn sie das Buch so hält, dass die Kinder das sehen können. Ist ihr voll zuwider, mag sie nicht, vielleicht hat sie auch ein Kindheitstraumata, wollte nie lesen lernen, das weiß man ja nicht. Das müsste man dann ja quasi Stück für Stück erfragen.
Ja, für viele ist ja auch Lesen sehr anstrengend. Die werden sehr schnell müde, nach ein, zwei Seiten gähnen die plötzlich.
Und sind dann
durch. Sind, ja, genau.
Genau. Und dann ist es dann natürlich Aufgabe des Teams zu schauen, okay, erstmal müssen wir diese Erzieherin, die sehr gerne bastelt, das vor Augen führen, dass sie das ja macht.
Dass sie was macht?
Dass sie nur bastelt. Also ihr erstmal diese Erkenntnis zu geben. Du hast in deinen
wunderbaren... Weil sie wird sagen, das stimmt ja gar nicht. Ich mache auch ganz viele andere Dinge.
Genau, so. Mhm. Du hattest das mal in einer deiner Weiterbildungen mit der Krippenerzieherin, die aufgrund dessen, dass sie ja selber als Kind so gerne so Liebe brauchte, immer in der Krippe die kleinen Kinder, die so wehrlos waren, auf den Schoß genommen hat. Ja. Und dass ihr das im Team aufgearbeitet habt, indem ihr ein Video gemacht habt. Und dieses Veranschaulichen, genau so etwas muss man eben bei so einer Erzieherin, bei so einem Erzieher machen.
Ich verstehe.
Und dann muss erst einmal die Erkenntnis her. Und diese Erkenntnis tut weh.
Ja.
Und dann ist es zu gucken, wie können wir jetzt dieser Person in ihrer Individualität ja auch helfen. Und da ist ja auch jede pädagogische Fachkraft anders. Mit manchen kann man drüber sprechen, die möchten das dann. Und manche, die wehren sich noch, die blocken.
Gehen in Widerstand.
So, und dann muss man schauen, wie können wir das im Team gut aufarbeiten. Wie können wir ihr die Professionalität auch in den anderen Bereichen geben?
Gewagte Frage, stellte sie trotzdem. Dafür sind wir ja bekannt, das wisst ihr ja auch schon.
Oh Gott, was kommt jetzt?
Nein, nein, alles gut. Das, für dich ist das genauso wie für mich nichts Großes, aber vielleicht für die da draußen, für euch. Und zwar denkst du oder bist du der Meinung, es ist die Pflicht der Kollegin, sich damit auseinanderzusetzen oder nur, wenn sie will? Also wir gehen in den Bereich der Biografiearbeit, genau. Wir gehen in den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und auch in den Bereich des Bewusstseins. Mhm. Werde dir bewusst, wer du auch bist, nicht nur, aber auch. Mhm. Ist es die verdammte Pflicht einer professionellen Kita-Fachkraft, ja, sich dieser Realität zu stellen?
Ja. Ja. Ist bei uns Teil des Schutzkonzeptes sogar. Also, dass das Team sich auch gegenseitig reflektiert und gegenseitig darauf aufmerksam macht im Sinne einer positiven Fehlerkultur im Team. Mhm. Ne? Also,
es geht also eine echte Beschützerin,
genau,
darf sich überhaupt nicht dem verwehren, dem Prozess.
Genau.
Weil wir immer davon ausgehen müssen, dass in uns Dinge sind, auch unterbewusst, die wir gar nicht mitbekommen und dann anderen antun.
Wie wollen wir denn ansonsten auch die Kinder dahingehend befähigen, an sich selber zu arbeiten und selber zu wachsen? Ja, wir sind ja Begleiter des Kindes. Ich sage immer, wir müssen die Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Kindern wachküssen. Mhm. Auch wenn man küssen, weiß ich, ne, da muss man immer ganz vorsichtig mit sein, aber ich küsse die Charakterzüge, die Fertigkeiten, die Fähigkeiten des Kindes wach. Ich lasse dieses Kind erblühen mit all seiner Schönheit. Und wie sollen wir das denn bitte schön vermitteln können, wenn in uns selber all diese Fähigkeiten, die wir ja besitzen, noch gar nicht wach geküsst worden, ja, sind? Und das ist eben Aufgabe auch von Leitung, zu gucken, was braucht das Team? Wen muss ich wie wachrütteln? Manche brauchen eine klare Ansage, manche brauchen eine Fortbildung und manche, die brauchen einfach auch eine Begleitung in diesem ganzen Prozess.
Mhm. Wie gehen wir damit um, wenn wir, also wir merken ja in den letzten 2 Jahren, 3, 4 Jahren eigentlich schon, dass die gesellschaftlichen Veränderungen, ob das jetzt das Gendern ist, ob das Cancel Culture ist oder ob das jetzt auch Worte sind, Wortformulierungen, also kulturelle Aspekte oder historische Aspekte, wie würdest du damit umgehen, wenn du siehst, dass diese gesellschaftlichen Veränderungen sehr stark in die Kita-Szene eindringen? Mhm. Das ist ja auch gut, aber es ist natürlich eine Riesenherausforderung, weil wir ja auch Menschen sind, zum Beispiel, die Rituale schützen, mhm, die auch Wertigkeiten, die es mal gab, nicht einfach unter den Teppich kehren, sondern auch zelebrieren. Also wir sind ja in der Kita verantwortlich für alles.
Werd mal konkret mit einem Beispiel.
Okay. Beispiel wäre, es gibt Worte, mit denen wir groß geworden sind, die zum Beispiel indigene Völker beschreiben und Worte, die wir heute, die einen als unangebracht, die anderen als weiterhin angebracht empfinden, wie zum Beispiel das Wort Indianer, mhm, dass sie sagen, okay, das ist eine Diffamierung, das ist eine Beschimpfung, eine Diskriminierung einer Gruppe, einer Bevölkerung, und wir müssen andere Begriffe dafür lernen. Und jetzt haben wir natürlich in der Kita auch weiterhin Bücher stehen über Indianer, das ist Was ist was Buch zum Beispiel über Indianer, Indianerhäuptlinge. Mhm. Wir haben Menschen, die damit groß geworden sind. Mhm. Jetzt sind wir genau in dem Spannungsbereich. Du bist ein Mensch, du hast deine Identität, du bist, ja, groß geworden mit Indianern. Und jetzt sollst du plötzlich diese Begriffe, die für dich was ganz Schönes haben, also gar nichts Diskriminierendes, sondern etwas ganz Bewegendes, Abenteuerliches, Herausforderndes, die sollst du jetzt meiden und Kindern neue Begriffe vermitteln. Und jetzt haben wir ja genau den Spannungsbereich. Ich will doch ich sein, ich will doch authentisch sein, ich will doch auch meine Identität mit in die Kita bringen dürfen. Mhm. Aber gleichzeitig soll ich jetzt meine Identität verändern oder auch verbal zumindest verändern, damit ich mich hier anpasse. Mhm. Wie soll ich damit umgehen? Genau. Mhm.
Also ich würde das jetzt nochmal konkretisieren, und zwar wirklich mit dem Begriff Indianer, mhm, oder indigene Völker. Sagen wir es jetzt mal so, man hat eine Erzieherin, die ist damit groß geworden, ich bin damit auch groß geworden, bei uns gab es Räuber und Indianer, bei uns gab es, ne, also der Western war ganz, mhm, groß, und wir sind mit Winnetou, ich meine, ich komme aus der Nähe von Radebeul, da ist alles da, ja, und jetzt wollen wir ein Indianerfest feiern, mhm, und jetzt kommen Eltern und sagen, ja, das geht so nicht, das ist ja diskriminierend etc. pp. Da ist die Frage, was ist jetzt da, was steht dahinter? Geht es jetzt wirklich darum, dass sich der das betreffende Elternteil also pikiert darüber führt, also fühlt, dass wir das jetzt so benennen wollen, oder vielleicht auch die Stadt? Ne? Es gibt ja auch Städte, also bei uns in Sachsen ist jetzt ein Kindergarten, der darf nicht mehr Benjamin-Blümchen-Kindergarten genannt werden, weil Benjamin-Blümchen für Übergewicht steht. Also da gab es eine ganz komische Diskussion über den sprechenden Elefanten.
Wow, ja, da sind wir ja auch bei diesen Begriffen. Ne? No? Wie nennt man jemanden, der übergewichtig ist? Dann kommen die Nächsten und sagen, Andreas, oh Gott, mehrgewichtig heißt das doch. Ja, ja. Und dann kommt der Nächste wieder, der heißt, nö, ich sag weiter dick.
Genau.
Und dann sagt er, nö, ich sag fett. So. Okay,
so. Und um bei diesem Beispiel mit dem, mit den Indianern zu bleiben, ist ja die Frage, also ich bin immer der Meinung, man muss das kommunizieren können. Man muss also mit den Eltern ins Gespräch gehen und sagen, warum nennen wir das Indianerfest? Ist Teil unseres Brauchtums, ist Teil unserer Kultur. Wir behandeln das Thema mit den Kindern kindgerecht, ja? Mhm. Heißt, wir sagen den Kindern, wir feiern das Indianerfest. Indianer ist ein Teil von indigenen Völkern, ja? Indianer sind ja wirklich ein Teil davon. Es gibt ja verschiedene Stämme und so weiter. Und dieser Sammelbegriff ist bei uns früher Indianer gewesen, weil Kolumbus wollte nach Indien fahren. Deswegen heißen diese die indigenen Völker so.
Also du betreibst erstmal Aufklärungsarbeit.
Genau, Aufklärung. Mhm. Einerseits mit den Eltern zu sagen, dass wir das Thema behandeln mit den Kindern. Und daraus kann man dann mit den Kindern Projekte machen.
Verstehe ich dich also richtig? Du integrierst die Geschichte in die gesellschaftliche Veränderung der Gegenwart. Ja. Genau. Also du kehrst nicht einfach die Geschichte unter den Teppich und sagst, oh, jetzt dürfen wir nur noch das tun, was man in der Gegenwart tun darf, sondern du sagst, ey, wieso nicht kombinieren? Wir gucken uns an, was war mal und was ist es, und geben den Kindern die Möglichkeit, beides miteinander in Verbindung zu bringen.
Und im Rahmen der Partizipation auch zu entscheiden. Darum geht's mir. Ne? Also ich finde es schlimm, dass wir in unserer Gesellschaft, also das ist es ja, wir sind alle falsch, weil, weil wir gendern nicht. Also ich schaffe es nicht. Also ich bin wirklich eine, Mario Barth sagt so schön, ich habe einen Schulabschluss. So schlimm würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber ich vergesse es ganz oft. Also ich bin dann wirklich, ich bin einfach, wenn ich sage, ich spreche von Städtern oder von Bürgern, dann meine ich sowohl weiblich wie männlich wie eben auch divers. Und für mich ist es einfach etwas, bin ich dran am Arbeiten, passiert aber einfach. Ja. Und warum bin ich deswegen falsch? Wenn ich von einem Indianerfest spreche, bin ich doch nicht Rassistin. Das ist etwas, wo ich sage, da bin ich groß mit geworden. Ich weiß, man kann es auch anders bezeichnen. Aber wenn wir jetzt alles gendern würden und alles anders bezeichnen würden, mit welcher Sprache wären denn die Kinder dann groß? Kann man das dann überhaupt noch verfassen? Also das sind so Für und Wider. Und ich bin keine, die den Menschen vorschreibt, wie sie zu leben haben, sondern ich möchte einfach für Toleranz und für Vielfalt plädieren und denen auch eben auch den Menschen, die von einem Indianerfest sprechen, dass man die eben nicht verurteilt. Denn es geht immer ums Werten. Es geht immer ums Werten und ums Urteilen. Ja. Und das ist ja auch im Team so. Deswegen fühlen sich ja die Erzieher dann als falsch am Ort.
Und das ist spannend, was du sagst, weil die Verurteilung, die führt auch zu einer Form von Diskriminierung.
Ja.
Und das Verrückte ist ja, wenn ich dir jetzt sage, ey, sowas sagt man nicht, das ist diskriminierend, dann bewerte ich dich und werfe dir wohlmöglich noch einen Titel vor, dass du jemand bist, der bewusst diskriminiert oder der ausgrenzt oder rassistisches Gedankengut hier äußert. Mhm. Und das heißt, ich diskriminiere dich, um andere vor Diskriminierung zu schützen.
Genau, und ist das nicht kontrovers?
Das ist extrem schwierig.
Ja, und darum geht es.
Da wären wir schon bei der Doppelmoral.
So, und
und dass ich nicht besser bin als das, was andere gerade tun.
Und es geht ja immer darum, auch welche Werte vertreten wir denn, ne? Oder was sind so die Hauptwerte? Die Hauptwerte sind doch im Grunde genommen der Kinderschutz. Wir möchten unsere Kinder schützen. Wenn jetzt jemand in meinem Team wäre, der wirklich rassistisch ist und der zum Beispiel jetzt Kinder, die aus anderen Ländern kommen, ausgrenzen würde, das wäre für mich ein absolutes No-Go, weil ich sage, das funktioniert für mich nicht, weil ich eben mit dieser Offenheit und auch mit dieser Toleranz und mit dieser Vielfalt im Kita-Team arbeite. Und wenn dann jemand kommt, der müsste dann auch gehen. Ganz knallhart müsste dann gehen. Das ist ein Wert, den ich hier nicht mit vertreten kann.
Mhm. Was ja auch eine Form von Diskriminierung ist. Ich glaube, wir müssen da vielleicht auch aufpassen, dass wir nicht per se sagen, Diskriminierung ist absolut inakzeptabel, sondern es gibt durchaus Bereiche, da diskriminieren wir, und das ist auch okay so. Das ist zwar nicht so, wie ich es mir in einer idealen Welt vorstelle, aber wenn es um die Sicherheit vieler geht, Sicherheit? Müssen wir vielleicht manchmal Einzelne diskriminieren oder ausgrenzen, weil sie die Sicherheit vieler gefährden.
Es geht dann in diesem Punkt, nehme ich dann immer die Gesetzesgrundlage. Ne? Alle Menschen sind gleich.
Ja.
Ist eines unserer Grundgesetze. Oder auch die Kinderrechte. Ne? Jeder hat das Recht auf Bildung. Und das schließt alle Kinder ein. Und eben nicht nur Kinder aus irgendwelchen gut bürgerlichen, situierten, tollen Familienhäusern, sondern eben auch die Kinder, die sozioökonomisch vielleicht schwächer dastehen oder wo es nur eine Mama gibt oder eben zwei Väter gibt oder mit Patchwork-Family oder aus einer anderen Kultur stammt, aus einer anderen Religion stammt. Also alle Kinder haben die gleichen Rechte. Und das ist nämlich dann der Punkt, wo ich sage, okay, da sind dann Grenzen zu ziehen. Das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen können.
Da hätte ich nochmal eine spannende Frage für dich. Und zwar, wir nehmen mal an, wir sind jetzt in einer katholischen oder evangelischen Kita. Also eine Kita,
in der katholischen Kirche.
Bombe! Ja, jetzt wird's spannend, ne? Wie weit du dich davor wagen wirst. Also wir haben eine Kita, die einen Glauben integriert in das Konzept.
Ja. Ne?
Und die Eltern kommen, Achtung, ich idealisiere es jetzt mal, ne? Die kommen jetzt auch bestenfalls mit der Idee, hey, ich wähle diese Kita ganz bewusst, weil ich möchte, dass mein Kind mit christlichen Werten aufwächst. Ne? Vorzugsweise katholisch oder evangelisch oder was auch immer. Und jetzt haben wir aber, um nicht zu diskriminieren, das Ganze aufgemacht und gesagt, in unserer katholischen Kita darf ab sofort jeder arbeiten, auch wenn er selber gar nicht katholisch erzogen wurde oder an Gott glaubt, geschweige denn christliche Werte implementiert. Mhm. Weil wir wollen ja, dass sich alle richtig fühlen, alle willkommen fühlen und das alles sein darf. Mhm. Jetzt bin ich natürlich, jetzt gehe ich nochmal in die Rolle als Kollege. Mhm. Ich bin ein sehr gläubiger Kollege. Du bist es überhaupt nicht. Mhm. Ich feiere mit meinen Kindern in meiner Gruppe diese Feste und zwar aus voller Überzeugung. Du machst es rein kognitiv, also rein fast schon wissenschaftlich. Also du handelst das Thema ab wie ein Lehrer in der Schule. Mhm. Und alle merken aber, authentisch ist das null. Das ist, du spulst nur ein Programm ab. Jetzt gehe ich in die Rolle des Vaters, ich bringe meinen Sohn in die Kita, weil er da von dir den christlichen Glauben spüren darf. Den vermittelst du aber nicht, weil du ja gar nicht glaubst. Mhm. Und jetzt haben wir da schon, finde ich, ein Problem.
Ja,
einerseits haben wir Offenheit geschaffen und Vielfalt und du bist richtig. Und andererseits haben wir damit aber eine neue Schwierigkeit mit reingebracht. Du verstehst, was ich meine?
Ja.
Wie hast du Gedanken dazu?
Also erstmal finde ich, dass es gar keine Schwierigkeit ist, weil dann sind wir ja wieder bei dem Prinzip dessen, wer bin ich denn eigentlich? Und wenn ich als Erzieherin in eine religiöse Einrichtung gehe und dieses religionspädagogische Konzept überhaupt nicht mittrage, bin ich dort falsch. Dann passe ich dort nicht hinein.
Und was sagst du zu denen, die sagen, ja, aber ich habe ein Recht darauf, weil es gab da das Urteil vor so und so vielen Jahren, dass man ab sofort auch nicht mehr, dass man auch Konfessionslose einstellen muss?
Dann würde ich erfragen wollen, warum dieser Mensch sich denn bitteschön bei einer Einrichtung bewirbt, die ein religionspädagogisches Konzept hat. Also von meinem Team her, da sind auch welche dabei, die eben nicht getauft sind, also die auch nicht in die Kirche gehen und gar nichts. Also das ist auch etwas, wo wir sagen, okay, die müssen aber den Glauben oder unser religionspädagogisches Konzept mittragen. Ist verankert in unserer Konzeption und eben auch im QM-System. Das bedeutet, da kommen die ja gar nicht dran vorbei. Das sind Verfahrensanweisungen, wie zum Beispiel dessen Gebetswürfel zu nutzen etc. Und jemand, der das aber nicht mittragen kann im Sinne von, er kann es nicht, weil er die Kenntnisse dazu nicht hat.
Ja.
Da ist wieder das Team in der Verpflichtung, na, zu gucken, was braucht dieser Kollege, diese Kollegin, um das können zu können.
Mhm.
Und wenn man aber sagt, man kann das nicht, weil man der absolute Antichrist ist und damit überhaupt nichts am Hut hat, dann würde man ja schon ins Gespräch gehen und sagen, wollen wir mal gucken, ob wir da vielleicht was anderes für dich finden in einer anderen Einrichtung, die dann eher dem Naturell und dem, was derjenige möchte. Aber das ist auch der Leitungsaufgabe.
Weißt du, was ich mir gerade gedacht habe?
Ja.
Wir machen alles auf. Und das aus einem guten Grund. Wir wollen Diversität und Vielfalt. Genau. Wir wollen, dass sich alle richtig fühlen und wir wollen, dass alle ihren Platz finden. Das heißt, wir lockern an allen Schrauben. Wir lockern alles, damit so viel wie möglich möglich ist. Wird viel gelockert. Und ich erlebe viele Menschen, die verunsichert sind, weil alles plötzlich möglich ist und nichts mehr greifbar, nichts mehr handfest, nichts mehr konkret. Alles kann sein, alles darf sein. Es ist alles, was mal haptisch war, ist jetzt schemenhaft. Alles, was ich anfassen konnte, ist nicht mehr anfassbar, weil es nicht mehr zuordbar ist. Und alle sind im Prinzip auf der Suche nach Sicherheit, nach Fokus, nach Klarheit. Aber dadurch, dass wir alles aufmachen und alles aufweichen, ist kein Fokus, keine Klarheit, nichts mehr zum Anfassen da.
Du bist sowas von falsch. Also, ich räume mal das Feld von hinten auf.
Mach mal.
Ich verstehe, was du meinst. Ich sehe es anders. Ich sehe es so, dass wir in einer Gesellschaft groß geworden sind, wo unser Rahmen, in dem wir uns bewegen konnten, sehr, sehr klein war. Mhm. Uns wurde vorgesagt, wir müssen Gummistiefel anziehen. Uns wurde vorgesagt, dass es Mann und Frau ist. Man muss aufstehen, wenn eine ältere Dame in den Bus steigt. Man sagt bitte ja. Und danke. Und wenn die Tante kommt, die darf einen natürlich knuddeln und küssen und sonstigen. Jetzt ist es so, dass die Kinderrechte ja in den 90ern erst wirklich implementiert worden sind ins deutsche Gesetz. Mhm. Und das ganz viel in Bewegung gesetzt hat. Durch die PISA-Studie 2007 ist ja noch mehr in Bewegung gekommen. Plötzlich war der Fokus auf die frühkindliche Bildung. Das heißt, die Pädagogik, die wir in den 90er Jahren hatten, funktioniert jetzt nicht mehr. Mhm. Ja, es wurde geändert und auch die Gesellschaft hat sich geändert. Das finde ich wundervoll. Es ist ein gesellschaftlicher Prozess entstanden und man hinterfragt plötzlich vieles.
Ja. Man wusstest du, dass 2000, im Juni, Juli 2000 in Deutschland das Züchtigungsrecht abgeschaffen wurde?
Ich war sogar der Meinung.
Also die Prügelstrafe, die gab es bis Juni, Juli 2000 und in Schweden, glaube ich, 78 oder 79 ja. Abgeschafft worden.
In Schweden ist es abgeschafft worden, als die deutschen Frauen Wahlrecht bekommen haben. 78. Ich dachte, das war der Meinung, das war 1990 gewesen mit dem Prügelrecht. Mhm. Aber okay, 2000, das ist auch wieder was Interessantes. Das
ist krass.
Na, aber wie gesagt, dieser Rahmen, wo wir früher groß geworden sind, der wurde aufgemacht und plötzlich ist dieser Rahmen riesengroß. Mhm. Und es ist nicht so, dass es alles schwimmt und man nichts Haptisches mehr hat zum Anfassen, sondern der Rahmen, der eingesteckt worden ist, der ist größer. Und den haben wir größer gemacht. Der ist bewusst größer gemacht. Und jetzt hat man ja als pädagogische Fachkraft trotzdem zu schauen, ob die Einrichtung, in der man arbeiten wird, in der man arbeiten möchte, zu dem passt, wie man selber seinen Rahmen abstecken möchte. Und auch zu gucken, ob man den Rahmen den Kindern geben kann, den die Kinder brauchen.
Und was ist, wenn, ich bin da total bei dir, aber wenn die Rahmen individualisiert sind? Man denkt, es sei ein gemeinsamer gesellschaftlicher Rahmen, aber im Prinzip ist es sehr stark individualisiert. Darf ich ein Beispiel machen?
Ja, bitte.
Kinder anschreien.
Ja.
Ja, ich habe es nicht angeschrien. Ich habe nur mein Machtwort gesprochen. Das muss ja wohl mal möglich sein. Außerdem war das eine Situation, das war heikel, da muss man mal laut werden dürfen. Und dann kommt gleich eine Kollegin an und sagt, du hast die Kinder angeschrien. Schreien ist Teil unseres Gewaltkonzeptes, das heißt, du hast gerade Gewalt gemacht. Du hast Gewalt begangen. An einem Kind hast du dich gewalttätig vergangen. Mhm. Und die Kollegin ist komplett, jetzt bin ich als Kollegin komplett entrüstet und komplett, ich verliere den Halt, mit dem ich aufgewachsen bin. Mhm. Der Rahmen, der ist zu weit auseinander. Also ich brauche ihn wieder enger, weil in meinem Rahmen ist das okay, wenn man mal laut wird. Mhm. Aber bei der Kollegin ist der Rahmen vielleicht ganz anders gesteckt und für die ist das, was für mich normal ist, Gewalt. Wer hat Recht? Mhm. Geht's überhaupt um Recht?
Da geht's eher um persönliche Empfindsamkeit. Das ist das eine. Und das andere ist, was haben wir im Team besprochen? Wie möchten wir im Team miteinander umgehen? Es gibt immer Tage und das ist einfach so. Es gibt auch immer wieder Erzieherinnen, die machen es. Es ist auch nichts Verwerfliches, weil der Job ist so mega anstrengend. Und dann hat man mal morgens einen schlechten Start in den Tag. Dann ist dann wirklich die Bummeliese vor einem. Man kommt schon fast zu spät zur Arbeit. Der Kaffee war aus, der Mann hat einen angemeckert. Das Kind zu Hause hat nicht das gemacht, was man eigentlich wollte. Man hatte Zeitdruck, man kommt auf Arbeit, man ist noch nicht mal aus dem Auto raus. Dann kommt noch die liebste Mutter, die einem dann wieder noch 5 Minuten lang an einer Tür festhält, weil man noch unbedingt was klären muss, kommt in die Gruppe hinein und da ist Tohu Wabohu, alles schreit durcheinander, weil die Kinder montags morgens aufgekratzt sind. Und ja, ich kann dann Kollegen verstehen, die dann wirklich sagen, sie können nicht mehr. Mhm. Na, die dann wirklich sagen, ich kann nicht mehr und werden dann laut.
Oder intensiv oder energisch.
Genau. Und dann geht es ja darum zu schauen, was kann man jetzt als Team machen? Ein Team ist, wie du es immer so schön sagst, eine Gang. Ja, und wenn es dem einen nicht gut geht und jemand anderes hat aber eben Energie und Kapazität, ist es die Aufgabe dieses gottverdammten Mitglieds des Teams, den anderen mitzustützen. Dafür ist es doch ein Team.
Wenn wir wohlwollend miteinander sind.
Wenn wir wohlwollen. Und das ist wiederum ein Prozess. Es ist ein Prozess, dieses positive Fehlerkultur zu etablieren ins Team. Ja, zu feiern, mittags sich mal hinzustellen und zu feiern, was war dein Fehler des Tages. Mhm. Und das ohne Wertigkeit, ohne dessen, oh Gott, wenn ich das jetzt erzähle, dann denken die alle von mir, dass ich ganz schlecht bin. Nein, es ist jeder. Jeder macht Fehler. Fehler sind was Wundervolles. Durch Fehler kann man lernen.
Und haben wir das so gelernt?
Nein, das ist etwas, was man wirklich lernen muss.
Und wie können wir das in einem Team etablieren, dass wir keine, also jetzt stelle ich mir vor, ne, fangen wir mit der Anfangsfrage an.
Ja.
Ich bin immer falsch. Ich bin nie genug, ich bin nie richtig, womöglich bin ich sogar noch so aufgewachsen. Mhm. Das heißt, meine Mutter, mein Vater haben mir immer signalisiert, sei besser, sei anders. Ich will, dass du dich veränderst. Und dann sitze ich in diesem Team und jetzt kommt eine Leitung, die sagt, Fehlerkultur, wir wollen unsere Fehler feiern, wir wollen offener werden, wir wollen uns trauen, Fehler machen zu dürfen, ohne uns direkt zu tadeln oder sagen wir mal zu verurteilen. Der Tadel ist ja okay, ich sehe Tadel als Hinweis, ne? Aber die Verurteilung muss erstmal weg. Die darf beim ersten Schritt nicht dabei sein, sondern es muss, es sei denn, es ist was ganz Schlimmes, aber ne, die Verurteilung muss weg, dieses so, was bist du nur für ein Mensch? Was bist du für eine Erzieherin? Also das muss weg. Aber wenn ich da jetzt sitze und bin damit groß geworden, wie kannst du mir vielleicht ganz praktisch helfen, mich verletzlich zu zeigen? Weil das ist es ja. Ich zeige mich verletzlich, weil ich mache mich sichtbar. Ich öffne mich. All I want and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days.